Liebe Gemeinde an den Monitoren, liebe Gemeinde hier im Raum, in der vergangenen Woche ist Pastor Reinhold Ulonska heimgegangen. Reinhold Ulonska war ganz, ganz, ganz viele Jahre, nämlich von 1972 bis 1996 der Präses des Bundes der Freikirchen Pfingstgemeinden, wo unsere Kirche auch dazugehört. Und er hat sehr, sehr, sehr viele Akzente gesetzt, deutschlandweit, auch in unserer Gemeinde. Viele Leute aus der älteren Generation kennen Bruder Ulonska gut und haben ihn predigen gehört. Und er hat Bücher geschrieben und jetzt ist dieser Mann Gottes heimgegangen. Und ich möchte euch einfach einladen, einmal mal aufzustehen. Ich möchte noch für ihn, danken und Gott danken für das Leben dieses Mannes, der jetzt das sehen kann, was er geglaubt hat. Jesus, wir danken dir für Bruder Ulonska, wir danken dir dafür, dass du ihn gebraucht hast in schweren Zeiten, in denen viele Dinge sich verändert haben, und ich danke dir dafür, dass du ihn gebraucht hast, um ja in unserem Kirchenbund viele Segensspuren zu hinterlassen. Viele Menschen haben Glauben gefunden durch sein Leben und ich bitte dich, dass du jetzt seine Familie segnest. Wir danken dir dafür, dass wir die Hoffnung haben, dass er jetzt an einem Ort ist, wo er dich sieht, wo er dich erleben darf, wo es ihm besser geht, als es uns jemals gehen kann. Wir danken dir für die Hoffnung, die wir miteinander teilen und dass es eine sichtbare und eine unsichtbare Kirche gibt, die du gebaut hast, wo wir dazugehören dürfen, auch wenn wir noch auf dieser Seite des Vorhangs sind. Wir beten, dass du seine Familie jetzt segnest und tröstest und dass du einfach, ja, ihn jetzt einfach in deine Arme schließt. Ich bitte dich jetzt auch für die Predigt. Ich bete, dass du mir dazu Gnade gibst und allen, die hier sind und allen, die zuschauen, Gnade zum Hören. Amen. Ihr dürft gerne wieder Platz nehmen. Da ist noch das Bild von Bruder Ulonska. Das wollte ich euch eigentlich zeigen. Aber jetzt seht ihr es auch nochmal auf diese Weise. Wenn du heute das erste Mal vielleicht reinschaltest in unseren YouTube-Kanal oder heute das erste Mal hier im Gottesdienst bist, wir sind gerade in einer Predigtreihe unterwegs. Und zwar geht es um Psalm 23, ein altes Lied neu entdecken. Man könnte das diesen Psalm zusammenfassen, Leben ohne Mangel. Das ist das, was der König David erlebt hat. Das ist das, was er uns mitgibt in diesem Gebet. Und man kann ja über Gott auf viele Art und Weisen sprechen. Da gibt es ja lehrmäßige Texte in der Bibel, wo man so eine Art dogmatische Gedankengebäude hat. Und hier haben wir ein Gebet. Ein Gebet, wo wir jemandem quasi beim Beten zuschauen können. Und ich finde, das ist ein sehr persönliches, ein sehr intimer Moment, wo man Menschen beim Beten trifft. Und da merkt man wirklich, was ist in den Menschen wirklich drin? Man kann theologisch alles mögliche Sachen, man hat dann da seine Entchen auf der Reihe und so weiter. Aber Menschen beim Beten zu erleben und miteinander zu beten, das ist doch noch was anderes. Und darum geht es in diesem Psalm. David führt uns vor Augen, dass Gott nicht einfach nur ein Schönwettergott ist. So nach dem Motto, wenn alles gut ist, dann kann ich mit dem sprechen. Und Gott ist auch nicht nur ein Wunschautomat. Es ist ein Gott, mit dem ich in Beziehung treten kann. Viele Menschen in unserer Generation haben zur Bibel und zu Gott und zu Glauben häufig gar nicht mehr so den Bezug. Aber diesen Text, Psalm 23, den hat man, wenn man in der Bibel mal gelesen hat, sehr oft schon irgendwo, da hat man irgendwo, kann man andocken. Das ist ein Text, der sehr bekannt ist. Und Gott stellt sich hier vor durch David, dass er sagt, okay, ich bin ein Gott, mit dem ihr in Kontakt sein könnt. Ich bin wie ein Hirte. Das heißt also, ich habe einen Bezug zu dir, mein geliebtes Geschöpf. Ich möchte dich durchführen, ich möchte dich durchtragen. Gott ist jemand, der uns in der sichtbaren und der unsichtbaren Welt begleiten will. In der unsichtbaren Welt wären wir völlig aufgeschmissen. Und in der sichtbaren Welt manches Mal auch. Aber da meinen wir manchmal noch, wir hätten das alles auf der Reihe und könnten das alles alleine schaffen. Aber auch hier will Gott uns einfach seine Hilfe anbieten. Heute sind wir schon in Teil 5 der Predigtreihe, nämlich in Vers 6. Das Thema ist gut herauskommen heute. Heute geht es wiederum schwere Phasen. Heute ist die Rede von Feinden. Es geht also darum, wie kommen wir aus diesen schweren Phasen heraus? Und wie können wir in den schweren Phasen unterwegs sein? Hier heißt es in Vers 5, du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbst mein Haupt mit Öl und schenkst mir voll ein. Das ist das was in Vers 5 dort steht. David hatte das selber mehrfach erlebt, dass sein Leben bewahrt worden ist. Er hatte mit Goliath gekämpft. Der war einige Köpfe größer als er. Er hatte Saul, den König damals, der ihn verfolgt hat, der ihn umbringen wollte. Und Gott hat sein Leben immer wieder beschützt und ihn behütet und bewahrt. Wir haben das in der letzten Woche, haben wir das ja schon erlebt und haben darüber nachgedacht, über dieses Tal des Todesschatten, wo es Beschützung, Schutz braucht, wo Bären sind, wo Wölfe sind, und ein Schaf ohne Hirten ist dort verloren in so einer Situation. Das ist das, was David hier weiter ausfaltet, dieses Bild weiter entfaltet. Ein Gott, der Schutz und Versorgung anbietet. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbst mein Haupt mit Öl und schenkst mir voll ein. Ich habe heute zwei Teile, die ich mit euch genau betrachten möchte, und ich habe dem eine Überschrift gegeben. Das erste ist ein verirrtes Möbelstück. Und das zweite, dann gucken wir uns gleich weiter an. Erstmal das verirrte Möbelstück. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde, heißt es dort. Die Ausleger sind sich nicht einig darüber, ob sich hier das Bild ändert von einem Hirten zu einem Gastwirt oder ob das hier konsequenterweise weiter in dem Bild des Hirten bleiben sollte und wir das aus der Perspektive eines Schafes betrachten können. Das gibt der Text gar nicht so genau her. Also Gastwirt oder weiter Hirte. Egal. Es ist trotzdem ein verstörendes Bild, wenn man mal genauer nachdenkt. Wenn mein Feind kommt, und ich weiß nicht, wie es dir so geht, ich habe früher so als Jugendlicher gerne so Kriegsfilme geguckt mit Rambo und solche Sachen. Wenn da so solche Szenen, dann sitzen die nicht tief entspannt da und sagen, jetzt trinken wir einen Kaffee. Da kommt jemand, ein Feind kommt. Ja, also dann fängt unser unser Nervensystem kommt in Wallung. Im Natürlichen so. Ja, also unsere Herztätigkeit geht hoch, der Blutdruck geht hoch. Ich habe Schweißausbrüche vielleicht sogar. Meine Darmtätigkeit geht runter. Also all das passiert in so einem Moment. Und ich habe keine Schmetterlinge im Bauch oder mir geht's irgendwie gut, sondern mein Feind kommt. Ich muss in Angriffsposition gehen oder ich muss fliehen oder mich totstellen. Das ist vielleicht auch eine dritte Variante. Und hoffen, dass das irgendwie an mir vorbeigeht. Das sind ja die drei Möglichkeiten, wenn der Feind vor mir steht. Aber hier, im Psalm 23, ist Ruhe und Gelassenheit. Also auf einem Schlachtfeld einen Tisch zu haben, da stellt sich die Frage, was soll das denn? Da stellt man sich Tote vor, da stellt man sich Panzer vor, da stellt man sich Granaten vor und Angst und Todesangst und alles Mögliche, aber doch kein Tisch. Das geht gar nicht. Da steht ein Tisch. Da steht kein Schafott. Das ist auch nicht der Tisch für die Henkersmahlzeit. Das ist auch keine Richterbank. Das ist ein schöner, gedeckter Tisch. Was so ein Widerspruch. Und das Zweite, worüber ich gleich im Laufe der Predigt noch länger mit euch nachdenken möchte, ist das Leben im Überfluss. Du salbst mein Haupt mit Öl und schenkst mir voll ein. In diesem zweiten Teil geht es um das Fließen, um überfließendes Leben. Öl fließt über unser Haupt. Oder Wasser oder Wein fließt in unseren Becher. Je nachdem, wie du dieses Bild benutzen möchtest, ob es ein Hirte ist, der dir Wasser gibt, oder ein Gastwirt, der dir einen Wein einschenkt oder ein Bier oder so. Da ist Fülle. Mein Gott salbt mein, David sagt hier, mein Gott salbt mein Kopf mit Öl. Auch das hatte David einige Male erlebt. Die Salbung, als er zum König gesalbt worden ist, ist er ausgestattet worden mit diesem äußeren Symbol, dass der Heilige Geist etwas mit seinem Leben vorhat. Dass er eine königliche Berufung hat für sein Volk. Und das war im Alten Testament gang und gäbe, dass die Könige, Priester und Propheten gesalbt worden sind. Ausgestattet worden sind mit dem Heiligen Geist. Das war im Alten Bund, war das ein Privileg. Vom Neuen Testament her können wir sagen, wow, das hat Gott uns zugesprochen. Wir im Neuen Testament, als neutestamentliche Gemeinde, dürfen in dieser Gewissheit leben. Wir sind Könige, Priester und Propheten. Und auch im Alltag war das Salben eine übliche Form der Körperpflege. Nur wenn man in Trauer war, dann hat man sich nicht gesalbt. Als äußeres Zeichen von mir geht's nicht gut, ich bin in Trauer. Dann hat man sich nicht gesalbt. Aber man hat Salböl benutzt, um sich zu pflegen. Und es war auch eine übliche Geste, wenn man Gäste hatte, dass man sie gesalbt hat mit Öl und dass man ihnen auch da einen schönen, vollen Becher in die Hand gedrückt hat, sagt, das ist ein Ausdruck, ich freue mich, dass du da bist. Und wir werden ein Freudenfest zusammen feiern. Es wird uns gut gehen und wir werden genug zu trinken haben und wir werden beide nicht stinken, weil du riechst nach dem gleichen Öl wie ich. Das ist eine gute Zeit, die wir jetzt miteinander haben. Darum geht's. Diese Freude, ich werde hier geehrt von einem Gastgeber, das schwingt ja auch mit. Und das ist das, was David uns hier vor Augen malt. Ich weiß nicht, wonach du dich im Leben sehnst, wo du hinterherjagst, diese innere Ruhe aber im Leben, dort anzukommen, zum Moment, da sind vielleicht Feinde in meinem Leben, da ist vielleicht Stress, wie ich meine Rechnung zahlen muss, da ist mein Chef, da ist keine Ahnung, was für Termindruck und alle möglichen negativen Dinge, die mir hier begegnen, vielleicht im wahrsten Sinne des Wortes Feinde. Und dann trotzdem zur Ruhe zu kommen. Wenn einem die Frage vor Augen steht, so soll ich jetzt in Angriff gehen oder soll ich abhauen und zu sagen, nee Gott, du bist ja da. Du bist ja auch hier. Ein Leben im Überfluss. Und das finde ich so genial, dass David hier nicht einfach etwas wegphilosophiert oder wegleugnet, so nach dem Motto, ja, da sind keine Feinde, ich mach die Augen zu, hier ist nur alles schön, super. Sondern das ist realistisch. Ich habe schon einige Male gesagt. Wir brauchen das nicht wegphilosophieren. Wie man das in einigen anderen Religionen oder philosophischen Überzeugungen tut. Bei dem Philosophen Diogenes zum Beispiel, der dieses Ziel hatte, so bedürfnislos zu sein. Er lebte in einer Tonne. In einer Tonne hat er gelebt. Und als Alexander der Große zu ihm kam und ihm sagte, Alexander der Große, großer König, ja, Geschichte aufgepasst, also lange her, und der war wirklich mächtig, hatte Geld, alles mögliche, kommt zu ihm in seiner Tonne und sagt, hey, du kannst alles haben, was du willst. Und er sagt, geh mir ein bisschen aus der Sonne. Das reicht mir. Das war das Ziel. Und David sagt, nee. Und das kommt hier in diesem Psalm auch rüber. Wir haben Bedürfnisse. Ich möchte leben. Ich möchte die Fülle des Lebens erleben. Und da gibt es Feinde, ja klar. Es geht nicht darum, dass man über die Stränge schlägt oder dass man sich selbst abwertet. Ja, da sind Feinde. Und ich muss das nicht verleugnen, dass ich Bedürfnisse habe. Ich habe manchmal Hunger und ich habe Durst. Aber mein Gott, der versorgt mich in dieser Situation. Darum geht's. Ich möchte, wie ich das die letzten Male auch getan habe, einen Text hinzunehmen, gewissermaßen als Hilfe, um diesen Psalmvers auszulegen mit der Heiligen Schrift. Und ich habe mir vorgenommen, heute mit euch über einen Text aus dem Philipperbrief nachzudenken, Philipper 4, die Verse 10 bis 13. Paulus schreibt hier, ich bin aber hoch erfreut in dem Herrn, dass ihr wieder eifrig geworden seid, für mich zu sorgen. Ihr wart zwar immer darauf bedacht, aber die Zeit hat's nicht zugelassen. Ich sage das nicht, weil ich Mangel leide, denn ich habe gelernt, mir genügen zu lassen, wie es mir auch geht. Ich kann niedrig sein und kann auch hoch sein. Mir ist alles und jedes vertraut. Beides. Satt sein und hungern. Beides. Überfluss haben und Mangel leiden. Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht. Wir kommen jetzt zurück zu diesem ersten Teil. Das verirrte Möbelstück. Also ein Tisch im Angesicht der Feinde. Und das ist das, was Paulus hier wirklich konkret erlebt. Die Situation des Philipperbriefes ist die, wir haben da im letzten Jahr eine lange Predigtreihe drüber gemacht. Ich hole das mal so ein bisschen wieder hoch. Paulus ist im Gefängnis. Das ist einer seiner letzten Briefe, vielleicht sein letzter Brief. Er ist im Gefängnis und er weiß, dass es könnte sein, dass ich sterbe. Es könnte sein, dass ich um meines Glaubens willen sterben muss. Der Tod bedroht ihn. Und er war vielleicht einsam gewesen im Gefängnis und kaum Besuch gehabt. Und dann kam Epaphroditus, sein Begleiter und Freund, und der brachte ihm Neuigkeiten aus der Gemeinde in Philippi und hat auch eine Geldspende mitgebracht. Sehr wahrscheinlich war es ein ansehnlicher Geldbetrag, den er von der Gemeinde bekommen hatte, durch die Gott ihm seine Versorgung angeboten hat. Und Paulus ist dann irgendwie zufrieden. Er ist zufrieden, das sagt er hier zu den Philippern. Es ist nicht wichtig, ob ich viel oder wenig habe. Ich habe gelernt, mir Genüge sein zu lassen, wie es mir auch geht. Also es war nicht von Anfang an da, musste es lernen. Beziehung zu Gott kann man auch wachsen, kann man hineinwachsen, lernen. Das hat Paulus offensichtlich auch erlebt. Ich vermag alles in dem, der mich kräftigt, wie es in der Elberfelder so schön heißt. So ist das passiert. Indem er in dem war, der ihn kräftigt. Er hat also in seiner Beziehung zu Gott, ist er gewachsen, hat Gott immer besser verstanden. Dann konnte er das sagen. Also wenn ich Gott habe, wenn ich Jesus habe, dann habe ich genug. Als Mensch, der an Jesus glaubt, bekommen wir ein neues Selbstbild und eine neue Haltung gegenüber Gott. Und das ist das, was Paulus hier konkret ausdrückt. In ihm zu sein, also in dem, der mich kräftig macht. Also ich bin in Christus, sagt er ganz häufig. Nicht aus meiner eigenen Kraft heraus. Nicht aus meiner Ausbildung oder was weiß ich was, sondern indem ich in ihm bin. Durch Jesus habe ich eben diese neue Beziehung zu Gott. Ich muss nicht versuchen, Gott zu gefallen. Ich muss nicht versuchen, irgendwas so zu machen, dass Gott ihm sagt, ja, hast du toll gemacht. Sondern in ihm bedeutet, Gott hat alles für mich gemacht. So schaut Gott mich an. Wir werden das nachher im Abendmahl nochmal schmecken und sehen sogar. Paulus hatte sich viele Sorgen gemacht, auch um Epaphroditus, der Begleiter, der todkrank gewesen ist. In Philipper 2 können wir das nachlesen. Und er war ein ganz normaler Mensch und hat aber seine Beziehung zu Gott derweise gestärkt, dass er gelernt hat, sich Genüge sein zu lassen. Oder wenn wir mal die Situation von Paulus in den Psalm 23 hinein denken, dann könnte man das vielleicht so übersetzen, du sorgst für mich, auch im Angesicht der römischen Bewacher, die mich gegebenenfalls töten werden. Und ich habe keine Angst. Ich bin sicher. Kein Problem. Alles gut. Ist nicht schlimm. Das ist eben diese Haltung, die bei David rüberkommt. Das ist die Haltung, die bei Paulus rüberkommt. Hier ist ein Hirte. Hier ist ein Gott, der an den Orten schon war. Nämlich, und das ist das, wenn man sich das wieder aus der Perspektive des Hirten anschaut, dieser Tisch, diese Ebene, wie das einige Übersetzer darstellen. Eine Ebene, auf die Schafe geführt werden. Ein Hirte, der schon dort gewesen ist. Wo werden meine Schafe lagern? Welche Grasflächen sind saftig? Gibt es da vielleicht Giftpflanzen, die auch auf dieser Ebene, wo es super, super viel gesundes Gras gibt, aber das schon alles abgelaufen ist und geguckt hat, ist das hier ein sicherer Platz? Und ein Hirte hat sich solche Ebenen angeschaut vorher, bevor er seine Schafe dort hingeführt hat. Und das ist dieser Gedanke, von dem ich glaube, dass Paulus davon überzeugt war. Gott ist auch schon an diesen Punkten gewesen, wo ich jetzt bin. Er hat es gewusst. Der Gott, an dem ich glaube, der Gott, dem ich vertraue, der hat diese Momente selber erlebt. Paulus macht hier nämlich überhaupt keinen Anschein von Panik. Ich habe gelernt, mir Genüge sein zu lassen. Ich habe Jesus erlebt. Jesus hat das ganze Gelände vor uns abgeschritten im übertragenen Sinne. Er hat den Tisch angesichts der Feinde gereinigt, bereitet. Und wenn da ein Löwe war vorher oder ein Bär war vorher, dann ist er jetzt nicht mehr da. Darum geht's. Und er hat vielleicht gedacht, so innerlich, ihr könnt mir vielleicht das Leben nehmen, aber ihr könnt mir nicht meine Beziehung zu dem Hirten nehmen, ihr könnt mir vielleicht mein irdisches Leben nehmen. Aber was bedeutet, wie wir das gesagt haben, auch bei Bruder Olonska, man geht einfach in eine andere Wirklichkeit hinein. Und das ist eine Haltung, die viele Christen im Laufe der Jahrhunderte ausgedrückt haben, auch angesichts von Leid. Und ich möchte nur ein Beispiel herausnehmen. Eine Parallele in der jüngeren Vergangenheit. Auch ein Mann, ein junger Mann, der im Gefängnis sitzt und der bedroht ist vom Tod. Dietrich Bonhoeffer. Und dieser Mann hat ein Gedicht geschrieben, in dem er, das will ich nicht ganz vortragen, aber den ersten Vers möchte ich euch vorlesen. Wer bin ich? Fragt er. Sie sagen mir oft, ich trete aus meiner Zelle, gelassen und heiter und fest, wie ein Gutsherr aus seinem Schloss. Wer bin ich? Sie sagen mir oft, ich spreche mit meinen Bewachern frei und freundlich und klar, als hätte ich zu gebieten. Das ist das, was die Leute wahrgenommen haben. Ein Mensch, der innerlich Festigkeit bekommen hat in seinem Glauben. Er beschreibt später auch diese Zerrissenheit, die Fragen und ich bin wie ein Vogel in einem Käfig und so weiter. Aber das ist das, was Menschen wahrgenommen haben. Auch bei ihm. Eine Gelassenheit, Hoffnung, Zuversicht. Die letzten Worte, die von Bonhoeffer überliefert worden sind, als er zu seiner Hinrichtung geführt worden ist, hat er gesagt, das ist das Ende. Für mich der Beginn des Lebens. Das ist eine Haltung, diesem Feind ins Gesicht zu schauen, nämlich dem Tod, und sagen, ihr habt keine Macht über mich. Ich muss gestehen, das sind so Geschichten, das sind so Dinge aus der Kirchengeschichte, die mich tief bewegen. Wo ich sage, wow, dass der Glaube angesichts dieser Situation so eine Kraft entfaltet im Leben von Menschen. Bewegt mich. Und das ist das, was Paulus auch ausdrückt. Ja, das sind Feinde. Aber Jesus hat einen hohen Preis bezahlt, um meinen Tisch vorzubereiten. Er hat persönliche Entbehrungen, Strapazen wie ein Hirte auf sich genommen. Er ist diese Wiese abgegangen, er hat das vorbereitet. Für den Hirten Jesus hat das einsame Kämpfe in Gethsemane bedeutet. Furchtbare Qualen der Geißelung durch römische Soldaten und letztlich den Todeskampf am Kreuz. Und wenn ich zum Tisch des Herrn gehe, wenn wir gleich zum Tisch des Herrn gehen, dann ist es ein Fest des Dankes, ein Fest der Erlösung. Da gibt es einen Tisch im Angesicht des Feindes, im Angesicht all unserer Feinde. Und zudem sind wir eingeladen. Was hat es ihn gekostet, diesen Tisch für mich zu decken? Was hat es Christus gekostet, diesen Tisch für mich und für dich vorzubereiten? Einsame Qualen in Gethsemane. Wir gehen jetzt in der Passionszeit da langsam drauf zu. Geißelung. Sein Rücken zerfetzt. Am Kreuz gestorben. Das ist der Beweis wahrer Liebe eines Hirten. Wie Jesus das auch sagt. Ich lasse mein Leben für meine Schafe. Entbehrung, Spott, falsche Beschuldigung, Gerüchte, Klatsch. All das hat er ertragen. Man hat ihm die Ehre genommen. Und hat ihn fertig gemacht. Das ist der größte Ausdruck von Gott in Aktion, der dir und mir den Tisch bereitet im Angesicht des Feindes. Und das ist das, was Paulus wahrscheinlich vor seinem inneren Auge auch hatte. An anderer Stelle im Korintherbrief schreibt er darüber, die Worte werden wir gleich lesen. Das ist mein Leib für euch. Es tut zu meinem Gedächtnis, sagt er. Sagt Jesus und das zitiert Paulus. Wir sind eingeladen an den Tisch des Herrn. Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Das tut, so oft ihr daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis, sagt Jesus. Das ist ein neuer Bund da. Da ist etwas Neues passiert. Ja, es gibt die sichtbaren und die unsichtbaren Feinde. Satan wird zum Beispiel in der Offenbarung als der Verkläger bezeichnet, der Verkläger der Brüder. Offenbarung 12. Es gibt also diesen Feind, der sagt, hey, ich verklage dich an. Ich klage dich an, du hast etwas falsch gemacht. Ich klage dich an, du hast versagt. Ich klage dich an, schäm dich. Und wir dürfen sagen, wir leben im neuen Bund. Der Tisch ist bereitet für mich. Was ich irgendwann mal in der Vergangenheit falsch gemacht habe oder in der Zukunft noch falsch machen werde, ist durch das vollbrachte Werk am Kreuz bereinigt, erledigt. Gott hat es nicht vergessen, aber Gott denkt nicht mehr daran. Gott ist halt nicht senil. Aber Gott hat sich entschieden, ich werde es dir nicht mehr vorhalten, weil der Preis bezahlt ist. Jesus ist für dich gestorben. Im alten Bund, da ging es darum, du musst das Gesetz Gottes halten. Wenn du das alles einhältst, dann werde ich dich segnen. Und wenn du was falsch machst, erlebst du einen Fluch. Und wenn wir aber im neuen Bund unterwegs sind, bedeutet das, dass wir alles das, was Jesus für uns getan hat, gehört uns gewissermaßen. Paulus drückt es im zweiten Korintherbrief so aus. Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, auf dass wir in ihm die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. Muss man kurz erklären. Vor Gott gerecht zu sein, bedeutet, in einer richtigen Beziehung zu Gott zu leben. Und Paulus drückt das so aus, er sagt also, ich habe dort wahrgenommen, dass Gott einen Tausch vorgenommen hat. Jesus war permanent in einer guten Beziehung zu Gott, wir nicht. Und Gott hat das getauscht. Christus ist ans Kreuz gegangen, hat den Preis bezahlt und wir dürfen vor Gott stehen, als wenn wir nie etwas falsch gemacht hätten. Das ist unser Recht. Nicht, weil wir so gut sind, nicht, weil wir irgendwas richtig gemacht haben, sondern weil Gott uns das in seiner Gnade schenkt. Das feiern wir. Gott selbst schaut auf uns durch diese Jesusbrille. Und wir schauen auf Gott auch durch diese Jesusbrille. Und das ist eben diese neue Beziehung zu Gott. Wir werden das gleich am Ende der Predigt zusammen feiern. Zunächst noch zum zweiten Punkt. Das Leben im Überfluss. Wenn wir, wie gesagt, den damaligen Kontext uns anschauen, dann ist es ein Ausdruck, und ich möchte da den Schwerpunkt legen, auf dieser Wertschätzung, auf der Ehre eines Gastes. Ist das nicht ein unglaubliches Bild, dass Gott uns so eine Ehre erweist, dass er uns salbt und dass er uns den Becher voll macht? Was für eine Ehre. Wir dürfen in Gottes Gegenwart kommen. Und diese Gewissheit hat Paulus. Ich habe Christus. Und wenn ich ihn habe, dann reicht mir das völlig aus. Ich brauche nichts anderes mehr. Wenn wir auf unser Leben schauen, wenn ich auf mein Leben schaue, dann ist es manchmal so, dass ich sagen muss, ja, ich kenne das, dass da manchmal auch noch andere Dinge hochkommen. Dass ich das nicht immer so eins zu eins sagen könnte. Und ich merke, dass die Ängste und die Sorgen, die mir kommen, eigentlich etwas ist, wo ich, wenn ich da genauer hinschaue, merke, die haben einen sehr, sehr, sehr großen Raum in meinem Leben. Unsere Ängste und Sorge machen uns deutlich, was wirklich das Wichtige in unserem Leben ist. Und sonst hätte ich keine Angst davor. Und das ist das, was bei Paulus am Ende seines Lebens, das ist das, was mich daran tröstet, dass er es nicht gleich am Anfang gleich sofort alles fertig hatte, aber dass er diese Haltung hatte, wenn ich Christus habe, dann reicht mir alles. Dann habe ich viel oder wenig, ist mir egal. Ich bin gelassen. Wenn wir das Bild nochmal ausweiten auf den Hirten, der ein Schaf salbt, dann hat es noch eine weitere Bedeutung. Schafe haben nämlich einige Feinde, und zwar Fliegen und Viren. Es gab oder gibt so gewisse, die heißen Nasenfliegen. Das sind die legen sich in die Schleimhäute der Schafe, legen die ihre Larven rein und die fressen sich irgendwie in den Kopf, dass die Schafe unglaubliche Schmerzen erleben. Und da gibt es eben eine Salbe dagegen, dass das eben nicht passiert. Die Schafe werden mit Öl gesalbt, damit das eben nicht in die Schleimhäute eindringt. Und ein Hirte und Pastor, also einer, der als wirklicher Hirte gearbeitet hat und einen später als Pastor gedient hat, hat ein Buch geschrieben über diesen Psalm 23 und hat gesagt, wo er zu dieser Stelle kommt, ich habe immer ein Hausmittel bevorzugt, das aus Leinöl, Schwefel und Teer zusammengesetzt wird. Damit habe ich den Tieren den Kopf und die Nase eingerieben, um sie gegen diese Nasenfliegen zu schützen. Das heißt, also hier kommt die Bedeutung noch dazu, indem Gott unseren Kopf salbt gewissermaßen, vor diesen Eindringlingen, das, was in unseren Kopf hineinkommen will, werden wir geschützt und bewahrt. Ein schönes Bild, finde ich, auch das auch wieder diesen Schutz ausdrückt. Ein zweites Problem bei Schafen ist Schafreude, auch eine Viruserkrankung. Wenn die Schafe sich dann freundschaftlich ihre Köpfe aneinander reiben, wird das übertragen, diese Krankheit. Und wenn die nicht eingerieben werden, wenn die nicht behandelt werden, dann versterben die Schafe elendig. Auch das als Bild, dass unser geistliches Leben, unser Kopf als Symbol, wo wir denken, woraus unser Denken, Fühlen und Verhalten sich entwickelt, wo Gott da für uns sorgt, wo Gottes Wort uns wirklich, wirklich immer wieder auch ausrichtet, korrigiert, ermahnt. Wenn wir überlegen, wie stark wir in unserer Gesellschaft von vielen Dingen beeinflusst werden, in den Massenmedien, wo Gewalt, Hass und Habgier ganz normal ist. Und dass wir uns dagegen wehren mit dem was Gott uns da zur Verfügung stellt. Gewissermaßen Gottes Wort dem entgegenhalten. Paulus drückt es so aus: Mir ist alles und jedes vertraut. Beides, satt sein und hungern, beides Überfluss haben und Mangel leiden. Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht. Ich kann mein Leben als Christ mit all dem, was auf mich eindringt, nur in der Salbung des Heiligen Geistes, täglich, jeden Tag immer wieder neu, bestehen. Ich kann das nicht aus eigener Kraft heraus, aus eigener Kraft dem Bösen widerstehen. Das hat nichts mit meinem eigenen Willen zu tun, sondern ich brauche den Geist Gottes. Ich brauche den Geist der Liebe, der in mir lebt, damit ich das sein lassen kann. Und auch darum, konkret zu beten. Gerade dann, wenn es schwierig wird. Gerade dann, wenn Herausforderungen da sind. Nicht den Mut zu verlieren, sondern sich auszurichten auf Christus, immer wieder neu. Wenn das Leben gut läuft, wenn alles toll ist, dann ist es leicht. Dann brauchen wir das nicht. Aber wenn ich Hunger habe, wenn ich Mangel leide, so wie Paulus es ausdrückt, das ist ja das, was mein Leben bedroht, was ein Feind ist in meinem Leben. Und er drückt es so aus: In allem macht er mich mächtig. Was können wir aus diesem Text mitnehmen? Vielleicht möchte Gott dich gebrauchen, damit du, wie bei Paulus, Epaphroditus, dass Gott dich gebraucht, etwas für Menschen in Not zu, an etwas, dass Gott dich gebraucht gewissermaßen, um den Tisch zu bereiten. Das war bei Paulus der Fall. Gott hat gesorgt für Paulus durch Epaphroditus. Er hat sich senden lassen, er hat ihn begleitet und er hat ihm auch die Geldspende vorbeigebracht. Gott braucht nicht immer ein Wunder tun, sondern manches Mal macht Gott es durch ganz normale Menschen, wo man im Nachhinein denkt, es könnte auch Schicksal gewesen sein oder Zufall oder wie auch immer. Aber Gott hat hier durch einen Menschen gewirkt. Er hat mir geholfen im Angesicht der Feinde. Er hat mir gedient im Angesicht der Feinde. Manchmal sind es ganz normale Menschen aus Fleisch und Blut. Meistens sogar. Ich habe beides schon erlebt. Auf der einen Seite jemand zu sein, wo ich den Impuls habe, geh hin, tu etwas Besonderes, sag etwas Besonderes, gib etwas Besonderes. Und man merkt, in dieser Situation bin ich zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Habe ich schon erlebt. Ich habe es auch schon erlebt, im Angesicht meiner Feinde, dass auf einmal ich erlebt habe, dass Gott andere Menschen gebraucht hat, um mir zu dienen, für mich gesorgt hat. All das könnte sein, dass Gott dich ruft, in so eine Situation hineinzugehen, wo du weißt, dass ein Mensch angesichts seiner Feinde Not hat. Frag doch mal den Herrn, ob er dir das eine oder andere da gegeben hat, was du dort tun kannst. Und das Zweite ist, dass wir Ruhe finden. Wie können wir diese Ruhe finden? Indem wir glauben. Indem wir glauben, dass das wirklich so ist, dass Gott uns wirklich einen Tisch bereitet im Angesicht unserer Feinde. Das ist übrigens das, was Jesus bei seinen Jüngern immer wieder moniert hat. Warum glaubt ihr nicht? Was ist mit eurem Glauben passiert? Als Petrus auf dem Wasser ging und dann irgendwann anfing zu sinken, da gab es nicht ein Lob: Oh, krass, Petrus, du hast 20 Meter auf Wasser geschafft, du bist der Erste, der das je geschafft hat. So. Sondern Jesus sagte: Du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? Also ich finde, dass man könnte ja mal, wenn man wertschätzend drauf schaust, auch sagen: Wow, der hat echt ganz schön was geleistet, ich habe das noch nie gemacht. Aber Gott sagt: Nee, du Kleingläubiger. Es ist also kein Lob, sondern du hast deinen Glauben sinken lassen. Und das ist etwas, was mich persönlich berührt, wo ich merke, wie oft bin ich an den Momenten, wo ich den Glauben am liebsten sinken lassen möchte. Und ich sage: Gott, ich mag nicht mehr. Und bei Mose war das so im alten Bund, wie die gekämpft haben gegen die Amalekiter und er die Hände gehoben hat. Und das ist für mich so ein Bild, warum wir einander brauchen. Die Arme wurden ihm lang. Er konnte seine Arme kaum noch hochhalten. Die Arme wurden schwer. Und dann gab es Leute, die sich die Arme hochgehalten haben. Ich sage: Wenn du nicht mehr glaubst, dann glaube ich für dich. Da wird ein Mensch todkrank von seinen Freunden zu Jesus gebracht. Wird durch das Dach hinuntergelassen. Wessen Glauben war das? Jesus sah ihren Glauben. Und deswegen brauchen wir einander, weil alleine der Glaube manchmal wie keine Kraft mehr. Ich kann nicht mehr. Und dass wir dann sagen, okay, lass uns dann zusammenstehen, im Hauskreis, in der Gemeinde. Wir halten das zusammen durch. Wir halten uns die Botschaften, die frohen Botschaften, die wir gehört haben, immer wieder vor Augen. Und lassen uns nicht niedermachen. Wir gehen hinein, miteinander, in diese Ruhe, die von Kreuz und Auferstehung uns zugesprochen sind, weil wir miteinander in dieser Verheißung stehen. Nicht die einzelnen Gesalbten, so nach dem Motto, ja, der Pastor ist gesalbt oder der Pfarrer oder der Priester, das sind die Gesalbten, sondern die Gemeinde Gottes zusammen. Wir sind die Gesalbten Gottes. Wir sind diejenigen, die miteinander uns das vielleicht manchmal wieder zusprechen müssen, uns gegenseitig ermutigen müssen, dass wir das im Kreuz und Auferstehung haben, miteinander. Und das ist der Grund, warum wir zusammen Abendmahl feiern wollen jetzt. Ich bitte einmal ganz kurz um Assistenz. Wir machen das Corona-mäßig, das ist alles super hygienisch vorbereitet. Könnt ihr auch sehen, also unter euren Stühlen ist das so vorbereitet, dass ihr jetzt das in die Hand nehmen könnt und die Abdeckung abnehmen könnt. Da ist ein vorbereitetes Stückchen Brot. Und wenn du an Jesus glaubst, wenn Jesus dein Herr ist, dann bist du eingeladen, das Abendmahl zu feiern. Wenn das nicht der Fall ist, dann lass es einfach stehen, kein Problem. Sei einfach in der Gegenwart Gottes, aber nimm das Abendmahl dann nicht. Wenn du an Jesus glaubst, bist du eingeladen, das Abendmahl zu feiern. Und das wollen wir jetzt zusammen tun. Wir wollen uns erinnern und wollen das innerlich feiern, dass Jesus uns eingeladen hat in diesen neuen Bund. Er hat es für uns vollbracht. Und das wollen wir zusammen tun. Der Herr Jesus in der Nacht, da er verraten ward, nahm er das Brot und dankte und brach's. Das ist mein Leib für euch. Das tut zu meinem Gedächtnis. Ich will erst beten. Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du am Kreuz den Preis bezahlt hast, dass dein Leib für uns gegeben wurde, dass wir teilhaben dürfen an dem neuen Bund, den du für uns gestiftet hast. Und wir wollen jetzt an dich denken, wollen an das denken, was du für uns getan hast, dass es ein vollkommenes Werk ist, dass du uns neues Leben geschenkt hast, dass du in uns lebst und dass du einen guten Plan für unser Leben hast, dass du uns einen Tisch deckst im Angesicht all unserer Feinde und dass wir mit dir Ruhe finden. Dafür danken wir dir. Amen. Christi Leib für dich gegeben. Desgleichen nahm er auch den Kelch nach dem Mahl und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Das tut, so oft ihr daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr von diesem Brot esst und von dem Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Jesus, wir danken dir von ganzem Herzen, dass dein Blut geflossen ist. Und wir denken daran, dass du wiederkommst, dass diese Welt nicht das Letzte ist, und dass wir in dieser Welt auch nicht alles erreichen müssen oder alles schaffen müssen oder alles ergattern müssen, sondern dass eine neue Welt kommt. Und du hast das für uns möglich gemacht. Ohne dich wären wir verloren. Durch dich sind wir gerettet, haben neues Leben, haben ewiges Leben, jetzt schon. Wir beten dich an. Christi Blut für dich vergossen. Liebe Gemeinde, ich will noch beten und dann wollen wir gleich noch in ein Lobpreislied starten. Wenn ihr möchtet, könnt ihr auch dazu aufstehen. Jesus, ich danke dir dafür, dass wir eingeladen sind an den Tisch des Herrn, dass wir eingeladen sind zum Hochzeitsmahl des Lammes, dass wir feiern dürfen mit dir, Gott, dass du uns diese Ehre erweist, dass du unser Haupt salbst, unseren Becher voll machst. Jesus, und wenn wir dessen gedenken, was es dich gekostet hat, dann beten wir dich an. Wir danken dir, Gott, dass du das getan hast und dass du jetzt uns neues Leben geschenkt hast, Jesus. Und wir bitten dich, dass du uns als Gemeinde verbindest in dem, was du für uns getan hast. Dass da, wo noch Dinge bereinigt und verändert werden müssen, dass du uns dazu Gnade schenkst, dass du uns neue Anfänge schenkst, Jesus. Das ist deine Gemeinde und das ist eine gute Gemeinde. Verherrliche du dich weiter in unserer Mitte. Amen. Ich danke dir.